DW Menschen und Märkte.
Lebensmittel neu sortiert. Edeka kauft Tengelmann-Märkte. Luxemburger Steuergeschenke für Amazon. Der Einfluss der Ebola-Epidemie auf die deutsche Wirtschaft. Und die Bundesregierung hilft jungen Start-ups, die im Silicon Valley nach Geldgebern suchen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Lebensmittel werden hauptsächlich in Supermärkten verkauft. Da heißt es seltener, ich gehe jetzt zum Markt, sondern ich gehe mal eben zum Penny oder zur Rewe oder zum Aldi. Die Ansage, ich gehe mal zum Tengelmann, gehört aber bald der Vergangenheit an, denn Tengelmann hat seine Kaisermärkte verkauft an den Konkurrenten Edeka. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden heißt es also noch öfter, ich gehe mal eben zum Edeka. Olaf Biernat mit Einzelheiten.
Als Tengelmann-Chef Karl Erivan Haub heute vor die Journalisten trat und anfing, über den Verkauf zu sprechen, musste er schwer schlucken. Denn lange Zeit waren die Supermärkte das Herzstück des Familienunternehmens, doch in den vergangenen 15 Jahren entwickelten sie sich immer mehr zum Sorgenkind und schrieben rote Zahlen. Die Entscheidung für einen Verkauf ist dem Konzernchef trotz der Verluste nicht leicht gefallen.
Es ist ein äußerst schwerer Schritt, den wir heute hier verkünden mussten. Es ist seit 121 Jahren unsere Wurzeln des Geschäftes. Ich bin persönlich aufgewachsen in dem Geschäft, quasi im Lebensmittelladen, habe dort meine erste Arbeitserfahrung gesammelt. Mein Vater und Mutter haben immer über das Lebensmittelgeschäft geredet. Es war ein Teil meines Lebens.
16.000 Menschen arbeiten für die Supermarktkette Kaisers Tengelmann, vor allem im Rhein-Ruhr-Gebiet, in München, der Region Oberbayern und in Berlin. Sie wurden in den insgesamt 450 Filialen durch einen Brief über den Verkauf informiert. Den Beschäftigten in der Verwaltung in Mülheim an der Ruhr hat Konzernchef Karl Erivan Haupt die Nachricht persönlich überbracht.
Es gibt Tränen, es gibt eine große Betroffenheit, eine gewisse Leere. Ich habe es für mich persönlich fast so wie eine Beerdigung empfunden. Die Edeka hat zugesagt, dass sie alle Läden übernehmen werden. Das ist also auch nicht so, dass sie nur einzelne Läden übernehmen. Das ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen. Und ich glaube sicher, dass da auch eine gute Perspektive für die Mitarbeiter in den Läden da ist.
Die Edeka-Gruppe übernimmt zunächst alle Mitarbeiter. Ob sie aber dauerhaft eine Zukunft bei Deutschlands Marktführer im Lebensmittelhandel haben, ist unklar. Mit mehr als 320.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 46 Milliarden Euro ist Edeka vor Rewe, Aldi und Lidl das Schwergewicht in der Branche. Die Gewerkschaft Verdi fordert nach dem Verkauf den Erhalt aller Arbeitsplätze und eine Tarifbindung, sagt Sprecher Jan Jocik.
Andernfalls fürchten wir eine erhebliche Verschlechterung der Verhältnisse. Edeka ist ein Unternehmen, bei dem ein Großteil der Filialen an selbstständige Kaufleute ausgegliedert ist. Das führt dazu, dass tausende Beschäftigte weder den Schutz von existenzsichernden Tariflöhnen noch einen Betriebsrat haben. Dieses Edeka-Muster der Privatisierung darf auf keinen Fall auf die Filialen von Kaisers Tengelmann übertragen werden.
Allerdings muss das Bundeskartellamt der Übernahme von Kaisers Tengelmann noch zustimmen. Die Behörde kündigte heute an, den Verkauf intensiv zu prüfen. Warum Tengelmann nach 121 Jahren mit seinem Supermarktgeschäft gescheitert ist, hängt mit dem Strukturwandel im Einzelhandel zusammen. Mittlerweile beherrschen die Großen wie Edeka und Rewe die Branche. Sie haben größere Märkte, eine größere Auswahl, günstigere Preise beim Einkauf und stecken mehr Geld in die Werbung. Der Tengelmann-Konzern will sich nun auf seine profitablen Marktführer wie die Baumarktkette Obi, die Textilkette Kick und den Discounter Teddy konzentrieren. Derzeit hat das Familienunternehmen Tengelmann weltweit mehr als 72.000 Mitarbeiter.
Olaf Biernat berichtete. Eine internationale Steuer gibt es nicht, aber dafür Unternehmen, die international arbeiten und sich aussuchen, wo und an wen sie Steuern bezahlen. Zufälligerweise immer in den Staat, dessen Steuersätze eher niedrig liegen. Auch die EU-Mitgliedstaaten liefern sich einen Wettbewerb um das unternehmensfreundlichste Steuerangebot. Immer vorn dabei Luxemburg. Jetzt untersucht die EU, wie weit das Großherzogtum dem Versandhändler Amazon entgegengekommen ist. Martin Bohne über die Ermittlungen, die am Ende für einen ganz besonders peinlich werden könnten.
Die europäischen Wettbewerbshüter weiten ihr Vorgehen gegen Steuersparmodelle von großen internationalen Konzernen aus. Ins Visier geriet nun auch der Online-Händler Amazon, dem in Luxemburg illegale Steuervorteile eingeräumt werden, so zumindest der Verdacht der Brüsseler Behörde. Wettbewerbskommissar Almunia leitete deshalb eine eingehende Untersuchung ein. Die Behörden des Großherzogtums haben der europäischen Konzerntochter von Amazon mit Sitz in Luxemburg bereits vor über 10 Jahren eine sogenannte Steuervorentscheidung ausgestellt. Die erlaubt Amazon Europa, steuerfrei Lizenzabgaben an eine Amazon Holding zu zahlen, die nicht der luxemburgischen Körperschaftssteuer unterliegt. Auf diese Weise werde der größte Teil der europäischen Gewinne von Amazon zwar in Luxemburg verbucht, aber dort nicht besteuert, kritisiert EU-Kommissar Almunia.
Through this mechanism, most European profits of Amazon are recorded in Luxembourg, but are not taxed in this country.
Und Almunia sieht Anhaltspunkte, dass Amazon die Lizenzabgaben zu hoch ansetzt und die luxemburgischen Behörden dies im Steuervorentscheid auch tolerieren. Verrechnungspreise für Leistungen innerhalb verschiedener Konzernteile müssten aber den Marktbedingungen entsprechen. Ansonsten könne der Konzern seine Steuerlast auf unfaire Weise drücken. Und das dürfe nicht sein, so Almunia.
These multinationals should not be allowed to leverage their power to negotiate a special treatment. This would be equivalent to granting them hidden subsidies.
Den multinationalen Konzernen darf nicht erlaubt werden, ihre Macht auszuspielen, um mit den Behörden eine Vorzugsbehandlung auszuhandeln. Das würde auf eine versteckte Beihilfe hinauslaufen. Und solche Staatsbeihilfen sind im europäischen Wettbewerbsrecht verboten, weil sie den begünstigten Unternehmen Vorteile gegenüber den Mitbewerbern verschaffen. Amazon ist bereits der 4. Fall, in dem die EU-Kommission in den letzten Wochen Untersuchungen wegen solcher Steuersparmodelle von großen Konzernen eingeleitet hat. Geprüft werden auch die Steuerdeals von Apple in Irland, von Starbucks in den Niederlanden und von Fiat ebenfalls in Luxemburg. Sollten sich die Vermutungen der EU-Kommission bestätigen, dann müssen die Unternehmen die unerlaubten staatlichen Beihilfen zurückzahlen. In gleich 2 Fällen steht also Luxemburg auf dem Prüfstand. Und die EU-Kommission kritisiert, dass die Behörden des Großherzogtums den Auskunftsersuchen aus Brüssel nur sehr schleppend nachgekommen sind. Das ist eine ziemlich bekannte Konstellation für Jean-Claude Juncker, der in Kürze den Vorsitz der EU-Kommission übernehmen wird. Denn die Steuerdeals stammen aus der Zeit, als Juncker luxemburgischer Ministerpräsident war.
Ein Beitrag von Martin Bohne. Mit Sorge betrachten viele Börsianer die Verbreitung des Ebola-Virus. Erstmals seit dem Ausbruch der aktuellen Epidemie hat sich eine Frau innerhalb Europas mit dem gefährlichen Virus infiziert. An der Frankfurter Uniklinik wurde ein Ebola-Patient behandelt. Fluggesellschaften berichten, dass weniger Flüge nach Afrika gebucht werden. In welcher Art und Weise ist die Verbreitung des Ebola-Virus an der Börse spürbar? Worüber machen sich die Börsianer Sorgen?
Das Schicksal der spanischen Krankenschwester, die sich in Madrid mit dem Ebola-Virus infiziert hat, lässt auch Börsianer nicht kalt. Ebola in Europa. Robert Halver von der Baader Bank hat ein mulmiges Gefühl.
Vor 2 Wochen haben wir noch gehört, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion mit Ebola in Europa so gut wie unmöglich ist. Jetzt haben wir das in Spanien gehabt. Das heißt, diese Unsicherheit, wie sich Ebola jetzt ausbreitet, ob es sich ausbreitet, ist eben was Neues. Und Unsicherheit in der Börse ist immer dasselbe, will niemand haben, möchte klare Fakten haben. Das ist vor allem ein mentales Problem, das vielleicht gar nicht tatsächlich passieren wird, so hofft man zumindest. Aber die Angst ist eben eine sehr, sehr starke psychologische Kraft, die darf man nicht unterschätzen.
Die Angst der Börsianer wird inzwischen auch mit Fakten unterfüttert. So weist die Weltbank darauf hin, dass eine Ausbreitung von Ebola für die Weltwirtschaft Konsequenzen haben könnte und sehr wohl in der Lage wäre, das schwache Wirtschaftswachstum zu dämpfen. Eine Warnung, die nicht ganz zu Unrecht ausgesprochen wird, meint Stefan Rieke, Volkswirt bei der BHF Bank, und erinnert an die Folgen für die globale Weltwirtschaft, die Vogelgrippe SARS seinerzeit hatte.
Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass bei einer Ausbreitung einer solchen Seuche die Handelsbeziehungen unterbrochen werden, gestört werden, Reisetätigkeit wird eingestellt, man trifft sich nicht mehr mit Geschäftspartnern, man nimmt keine Waren mehr entgegen, der Flugverkehr wird beeinträchtigt. All diese Sachen können eine Rolle spielen. Das allerdings setzt voraus, dass das Risiko hoch ist, dass diese Krankheit wirklich weit verteilt wird. Im Moment ist der Schwerpunkt ja immer noch in den Ländern Westafrikas und insofern ist es regional begrenzt.
Was seinerseits dafür sorgt, dass die Krise im Moment auch Gewinner kennt. Pharmafirmen sind natürlich mit dabei, weil nun Medikamente gebraucht werden. Aber auch unerwartete Gewinner sind dabei. Internetbestelldienste in Afrika verzeichnen enorme Zuwächse, weil die Menschen lieber von zu Hause aus bestellen, als auf den Markt einkaufen zu gehen. Bei allen Ängsten, die inzwischen auch die Akteure an den Finanzmärkten umtreiben, sieht Volkswirt Stefan Rieke aber keinen Grund zur Panik.
Wir haben jetzt den Fall in den USA gehabt und das ist ein Beispiel, wie die Industrieländer, die ein entwickeltes Gesundheitssystem haben, damit umgehen. Also ich würde immer noch davon ausgehen, dass die westeuropäischen Länder, aber auch USA oder andere entwickelte Volkswirtschaften in der Lage sind, die ganze Sache einzudämmen.
Selbst bei Ländern, die als gefährdet gelten wie Frankreich oder Großbritannien mit ihren traditionell engen Beziehungen nach Westafrika, sei das möglich. Sie müssten mit immer neuen Fällen von Ebola rechnen, eingeschleppt durch Reisende, die sich infiziert haben, heißt es in einer Studie. Aber egal, wie diese Länder dann darauf vorbereitet sind, jeder neue Fall dürfte nach Meinung von Händlern für weitere Verunsicherungen sorgen, auch an den Börsen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Im Silicon Valley Fuß fassen, das ist der Traum vieler Start-ups, auch solche aus Deutschland. Im kalifornischen Palo Alto gibt es dafür den sogenannten German Accelerator, den deutschen Beschleuniger. Er hilft Deutschen in der kalifornischen Gründerszene. Finanziert von der Bundesregierung können die Beginner die US-Szene kennenlernen und sie bekommen auch ein intensives Coaching. Unser USA-Korrespondent Wolfgang Stuflesser hat zwei Unternehmer getroffen und hat sie bei der Suche nach Geldgebern begleitet.
Wenn Falco Krause zeigen will, was seine Firma kann, dann ruft er einfach die Webseite eines Musikers auf, die er programmiert hat. Anders als sonst im Netz üblich, kann sich der Nutzer wie im Fluss durch die Seite bewegen. Unter dem Mauszeiger zoomen Elemente näher. Es wirkt eher wie ein abstraktes Computerspiel als wie eine Reihe von Einzelseiten. Webpager heißt die Technik dahinter und auch Falco Krauses Firma.
Was mir leichter gefallen ist, ist an Poster oder Bilder zu denken, statt an diese klassischen Webseiten, wo das Menü links ist, der Header, dann der Content, was relativ langweilig ist, sondern wirklich an schöne Bilder zu denken und die als Webseiten nachzuempfinden.
Der 34-Jährige ist von Haus aus Bioinformatiker und hat noch eine Doktorarbeit in der Schublade. Doch gerade hat er 2 Monate im Silicon Valley verbracht. Der German Accelerator fördert mit Geldern des Bundeswirtschaftsministeriums deutsche Startups aus der IT-Szene. Vom Büro in Palo Alto sind es nur ein paar Kilometer zu den Firmensitzen von Facebook oder Google und zur Elite-Uni Stanford. Flug und Unterkunft musste Falco Krause selbst zahlen, aber die Chance, hier zu arbeiten, wollte er sich nicht entgehen lassen.
Für uns hat es vor allem Sinn gemacht, weil wir Webseiten machen, die funktionieren international. Also das heißt, es würde keinen Sinn machen, auch überhaupt nur in Deutschland zu starten. Also wir müssen das sowieso international machen. Und was wir in unseren Statistiken gesehen haben, ist die Conversion Rate. Also die Leute, die nicht nur die Seite angucken, sondern auch sagen, okay, ich schreibe mich jetzt auf einen Newsletter ein, dass die Rate viel höher war in Amerika als in Deutschland.
2 Monate hat er sein Produkt weiterentwickelt, mit möglichen Investoren gesprochen, aber auch intensives Coaching bekommen. Da ging es zum Beispiel darum, Webpager bei typischen Pitchings von Geldgebern optimal zu präsentieren. Solche Risikokapitalanleger sind immer auf der Suche nach dem nächsten Google, Facebook oder Amazon. Im Vergleich zu ähnlichen Gesprächen in Deutschland musste Krause ganz schön umdenken.
Also in Amerika kann man eigentlich immer sagen, zu deutschen Investment, welche Zahl man sich überlegt hat, wie viel man wert ist, wie groß man werden will, mal 10. Und diese Zahlen so ganz locker auszusprechen, das erfordert ein bisschen Übung, wenn man ja von einem Studentenjob kommt, wo man, weiß ich, seine 1.000 Euro im Monat bekommen hat, ne? Dann auf einmal über Millionen zu reden und mehrere Zehner-Millionen zahlen, das ist schon anders.
Der krönende Abschluss der Zeit im Silicon Valley ist ein Demo-Pitching im Gebäude einer kalifornischen Investmentfirma. Insgesamt 3 deutsche Startups präsentieren ihre Firmenideen vor, naja, nicht richtigen Geldgebern, aber immerhin erfahrenen Brancheninsidern und einem Publikum von fast 100 Leuten. Und natürlich auf Englisch.
So, hi, I'm Falco from Webpager and we make websites move.
Es wirkt ein bisschen wie bei einer Castingshow. Nur ein paar Minuten haben die Kandidaten Zeit, dann gibt die Jury ihre Bewertung ab.
Beautiful, by the way, just incredible. I mean, this is, you have an amazing aesthetic here.
Patrick Heim vom Branchenriesen Salesforce, der Geschäftskundensoftware anbietet, zeigt sich beeindruckt von der Schönheit der mit Webpager gebauten Seiten. Auch den Businessplan, der binnen 3 Jahren eine schwarze Null verspricht, findet er realistisch. Wenn das Produkt nur halb so gut sei wie hier gezeigt, werde das Startup sehr erfolgreich sein.
The product is half as good as it looks like right now, as you say it is. it is something that looks like you're going to be very successful with.
Neben Falco Krause präsentiert noch eine Firma, deren Software automatisch Plagiate von Texten finden soll, und der Anbieter einer Videokonferenzlösung. Am Ende darf das Publikum einen Gewinner wählen.
All right, so the best pitch award goes to WebPager.
Zwar ging es diesmal noch nicht ums große Geld, aber WebPager darf als Preis 3 Monate länger im Silicon Valley bleiben. Hoffentlich Zeit genug, echte Investoren und weitere Kunden zu finden. Das Produkt hat ja sichtlich das Zeug dazu.
Mit dieser Reportage aus Palo Alto, die uns der Kollege Wolfgang Stuflesser überspielt hat, endet unser Podcast für heute. Erhard Bürger in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/Wirtschaft.